Die zehn Gebote sind nicht ein Gesetz. Dann wären sie ja auch viel länger. Die zehn Gebote haben genau 299 Wörter. Ich habe Ihnen die zwei Versionen im Alten Testament ja mal hingelegt. Dann, was wir auswendig gelernt haben, 299 Wörter. Wie viele Wörter hat das Grundgesetz, das ja dauernd beschworen wird? Wird ja dauernd gesagt, auf dem Boden des Grundgesetzes und so weiter. 19.849 Wörter. Dazwischen liegt mit 1.333 Wörtern ziemlich kurz die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Ist schon ziemlich kurz, 1.400 Wörter. Zehn Gebote, 299 Wörter in der langen Form. Katechetisch natürlich viel kürzer, ist natürlich problematisch am Sonntag. Wir hatten gerade Erstbeichte und am Marsch mit den Kindern ja auch das. Die schöne Frage, was heißt das achte Gebot, steht extra so da, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Ja, sagt das Kind natürlich, ja, wenn ich das Zeugnis von meiner Schwester kriege, sind falsche Zeugnisse. Ist ja logisch, ja. Das heißt, ja, aber ich erzähle das ja extra. Wir haben hier sofort die Übersetzungsproblematik. Wir wissen doch alle, wir sollen nicht töten. Und trotzdem ist im Katechismus eine ganze Seite die Lehre vom gerechten Krieg. Ja? Wir sagen doch, wir sollen den Sabbat heiligen. Ja, halten wir den Sabbat oder den Sonntag. Wir sagen doch, du sollst nicht lügen. Wir werden es nachher noch sehen. Auch in der Bibel gibt es eine Menge Geschichten, wo man lügen muss. Du sollst nicht stehlen. Ja, und wenn man verhungert, Fringsen zum Beispiel, du sollst dir kein Bildnis machen. Alle Kirchen sind voll von Bildern. Wir merken also, wir können nicht so schnell sagen, man kann die Gebote wörtlich halten. Die zehn Gebote sind eigentlich eine Aussage gegen jeden Fundamentalismus. Denn man muss sich Gedanken machen, was machen wir damit? Du sollst nicht stehlen, das ist die christliche Soziallehre. Ein riesiges Denk- und Handelsgebäude um diesen kleinen Ausdruck, du sollst nicht stehlen. Die Vorenthaltung des gerechten Arbeitslohnes ist eine himmelschreiende Sünde. So steht es wörtlich in der Bibel. Die Missachtung der Witwen und Waisen ist eine himmelschreiende Sünde. Aber was das heute heißt, ja, ob man bei Hartz IV, bei der Einschulung besser den Kindern eine direkte Zuwendung gibt oder eben handelt wie wir heute, das sind die Fragen, über die wir sicher nachher ins Gespräch kommen können. Oder die Frage, geht das überhaupt, das neunte und zehnte Gebot? Du sollst nicht begehren. Eine ganz interessante Diskussion. Zu begehren ist ja noch keine Sünde. Denn den Trieb, die Begierde, das, was uns plötzlich ja, überfällt, ist doch ganz normal. So hat Gott uns geschaffen. Die ganze Werbung lebt davon, unsere Begierden. Natürlich nicht des sechsten Gebotes, sondern auch Geiz ist geil und so weiter, weil es alles gibt. Ja? Unsere Begierden anzuregen und wer Fernsehen anmacht, Fernsehen ist für Kinder ja das Schlimmste, was es überhaupt gibt, da ist eine Sünde, Kinder vors Fernsehen zu setzen, bin ich fest von überzeugt. Die verblöden nämlich zusehends. Die Professor Dr. Edeltrud Marx, mit der machen wir gerade mit 1200 Exemplaren, haben wir gekauft, dieses Lern- und Denkprogramm, was auch so inzwischen die Caritas nachmacht bei uns im Viertel, die hat nachgewiesen durch Forschungen, wenn ein Kind nicht gefördert wird, wird es vom ersten bis zum vierten Schuljahr immer dümmer. Das wissen wir, aber was bedeutet das denn für uns? Ja? Was nehmen wir dem Kind denn da weg? Wo ist unsere Verantwortung? Wir merken also schon, wir sind mit Mose auf den Berg hinaufgestiegen, wir kommen wieder runter. Wir haben die gleichen Probleme wie das Volk Israel. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Mammon anbeten. Wir merken, die zehn Gebote einfach so wörtlich zu übersetzen, ist sehr, sehr schwierig. Das geht gar nicht. Ja? Allein schon, du sollst nicht begehren, das geht nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Begierde hat jeder in sich und dafür darf man einen noch nicht bestrafen. Das ist die Schöpfung Gottes. Sonst wären wir ja nicht hier, hätten unsere Eltern sich nicht fortgepflanzt zum Beispiel. So einfach. Wir merken also, wenn wir nur ein bisschen drauf schauen, hier wird uns ein Ethos, kein Gesetz, zur Verfügung gestellt. Und zwar aus dem Glauben heraus, aus der Erfahrung des Volkes Gottes auf dem Weg in die Freiheit. Nebenbei, wenn man die mal genau nachzählt, die Gebote, sind es ja nicht 10, sondern 13 oder 14. Die Fastenzeit ist ja auch nicht 40 Tage lang. Zählen Sie mal, ja? Sondern länger, ja? Bis zum Ostersonntag muss man also immer was weglassen, ja? Die Lutheraner, die Calvinisten zählen anders als wir, die Protestanten untereinander auch schon wieder verschieden. Man kann zum Beispiel das Bilderverbot und das Verbot, keine anderen Götter zu haben, als zwei Gebote zählen. Man kann das 9. und 10. Gebot zusammenfassen. Was macht Jesus jetzt damit? Ein Mensch kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Solche Schlauberger Fragen kennen wir ja. Man fühlt sich dann auf den ersten Blick, wenn man unerfahren ist, besser, wenn einer kommt und sagt, Herr Pastor, sagen Sie mir aber doch mal, wie soll ich in der und der Frage leben? Ist natürlich immer Quatsch, die Leute wollen was ganz anderes. Ja? Sind ja keine Kinder, die wollen einen aufs Glatteis führen, aber bleiben wir mal dabei. Der junge Mann scheint das ernst zu meinen und sagt, was soll ich tun? Ja, Jesus reagiert aber so wie ich jetzt auch und sagt, was willst du denn? Es gibt nur einen, wer ist der gute Gott? Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Und dann sagt er ihm all die Gebote, die die Mitmenschen betreffen. Aus den 10 Geboten, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Ehre Vater und Mutter. Und dann, wunderbar, fasst Jesus die Gebote zusammen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie es weitergeht, kennen Sie alle. Jesus sagt auch, wenn du vollkommen sein willst, also Sahnehäubchen, ne? Dann geh hin, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Zum Glück wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Denn es heißt ja nur, er ging traurig weg, denn er war sehr reich. Es kann ja sein, dass er danach eine Stiftung gegründet hat. Ja, natürlich. Nein, es ist ja zum Nachdenken für uns. Was hält uns am meisten davon ab, Gott die Ehre zu geben? Was ist unser goldenes Kalb? Also die 10 Gebote sind der Ausdruck dessen, Gott entlässt sein Volk in die Freiheit und gibt ihm einen Rahmen, ganz knappen Rahmen. Das ist ja gerade das Geniale. Auch noch in 2 Versionen berichtet, wie im Neuen Testament auch. Also wer Widersprüche finden will, findet die immer. Ein Text also, der aus sich heraus paradox ist, sind alle großen Texte immer, wo man nicht fundamentalistisch sagen kann, was man ja auch versucht hat. Man muss zum Beispiel die 613 Gebote der Juden halten. Keiner von uns glaubt mehr dran, dass er in der Hölle kommt, wenn er freitags Fleisch isst. Wobei es ja gesund ist, das mal nicht zu tun. Okay? Das heißt, wir merken, es kommt schon auf unser Inneres an, auf die Werte, die wir leben. Jesus verdeutlicht es an anderer Stelle noch klarer, nämlich in seiner Bergpredigt, wo er es zuspitzt und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Hatten wir ja auch vor kurzem im Evangelium. Ist natürlich eine Zuspitzung, die wir nur schwer mitmachen können. Oder dieses Evangelium kam ja auch gerade vor, ich glaube, der Woche. Versöhne dich mit deinem Bruder, deiner Schwester, bevor du zum Altar kommst. Macht natürlich keiner von uns, machen wir uns nichts vor. Ja? Ich habe heute noch in einem völlig anderen Zusammenhang mit einem KB-Mann gesprochen, völlig anderer Zusammenhang. Und er sagt, am traurigsten bin ich darüber, wenn in der KB was aufgehört hat, war immer Krach. Also war alles übertrieben, ja. Aber sowas ist traurig, ja. Wenn wir es nicht schaffen, unser Miteinander so zu gestalten, dass es ersprießlich ist, dass es nicht im Menschlichen ja, untergeht, in Bösartigkeit, selbst solche Kleinigkeiten, ja. Sie haben ja dieses schreckliche Bild vor sich, können wir nachher noch darauf eingehen, ja. Zur Lüge, zur Wahrheit, zu der Art und Weise, ja, ist auch furchtbar. Ne? Welches Gebot ist das Wichtigste, wird Jesus gefragt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das Wichtigste und Erste. Ein anderes ist diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Welches Gebot aber, und zwar zwei, haben nur wir Christen? Welche zwei Gebote haben nur wir Christen? Kein Hindu, kein Moslem, kein Buddhist, kein Jude. Also wie Sie eben sagten, die meisten, ja, Corpora ähnlicher Art gibt es woanders auch. Aber zwei Gebote hat keine andere Religion. Sind natürlich jesuanisch, ist klar. Wir sind ja jetzt bei Jesus angekommen. Welche? Wer draus kriegt, kriegt einen Euro. Man muss ja immer den Mammon. Ja, zwei, komm, zwei. Für jedes zwei. Sie werden gleich sagen, ja klar, stimmt doch. Ganz genau, die Feindesliebe. Was? Schade, ich wollte ihn gerade zuwerfen. Die Feindesliebe, das gibt's wirklich nirgendwo sonst. Natürlich können wir das aus einer Kraft nie. Völlig unmöglich. Wir müssen unseren Feind hassen. Aber wir wissen jeden Schritt dahin. Jeder Schritt. Also wenn wir nur verstehen könnten, dass unser Feind einen Grund dafür hat, wie er sich verhält, wäre ja schon fast die Welt verändert. Ja? Zweitens, welches Gebot haben wir noch? Die Unauflöslichkeit der Ehe. Riesiges Problem. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Kann man verschieden mit umgehen. Zum Beispiel die Evangelien sagen, nochmal segnen. Machen wir nur einen Segen, nochmal segnen. Bei uns Sakrament. Was sagen die Orthodoxen? Ganz interessant, wenn einer zum zweiten Mal heiraten will. Die sagen natürlich auch, jed nit, hat Jesus verboten. Dann sagen die aber, machen wir doch, weil der Mensch so schwach ist. Aber die zweite Zeremonie ist ein Bußgottesdienst. Und damit ihr doch alle kapieren, hat die Braut kein Krönchen an. Ja, okay. Also kann man auf verschiedene Art und Weise mit diesem grundsätzlichen Problem, jesuanisch wird gesagt, dieser Bund ist ein Abbild des Bundes Christi mit seiner Kirche. Kann man ja nur im ganz katholischen Rahmen erzählen, weil wie sollen die Leute das denn verstehen? Braut und Bräutigam, okay? Christus und seine Kirche und die Ehe. Da müssen wir einen inneren Zugang zum sakramentalen Leben haben. Ist ja auch wunderbar. Oder ein anderes Beispiel. Wer seinen Glauben nicht entwickelt, wer seinen Kinderglauben behält, und das ist ganz, ganz schrecklich, und muss dann schwer sterben, der kann seinen Glauben da noch verlieren. Das ist ganz furchtbar. Hat nie geraucht, hat Lungenkrebs. Und geht elendig kaputt. Nur mal, um mal kurz anzudeuten, wie schwierig es ist. Ja? Du musst Gott vertrauen, du musst den Bund halten. Bei Paulus in seinen Briefen wird es vielleicht noch mehr zugespitzt. Heißt zum Beispiel Galaterbrief. Wandelt im Geiste, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht befriedigen. Dieser Gegensatz von Geist und Fleisch. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid und Mord. Da haben wir. Und jetzt kommen die Gaben des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Hinsichtlich dieser Dinge gibt es kein Gesetz, sagt Paulus. Die, welche Jesus Christus zugehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und seiner Lust gekreuzigt. Wir haben ein neues Interesse an Werten und Geboten. Deswegen ist so ein Thema wie die 10 Gebote auch ein Thema für das Deutsche Hygienemuseum in Dresden. Beschäftigt sich nicht nur mit Waschlappen, ja, oder ähnlichen Sachen, sondern mit der Frage, wie sollen die Menschen zusammenleben. Fasst also den Begriff der Hygiene sehr weit, finde ich hochinteressant. Und wir stellen fest, dass die 10 Gebote auch auf Widerstand stoßen. Es gibt seit 5 oder 6 Jahren eine sehr, sehr zugespitzte Diskussion, ob nicht durch die 10 Gebote der Hass und das Unheil in die Welt kommt. Wie wird das begründet? Das Buch, was am Anfang stand, war von Jan Assmann, die mosaische Unterscheidung. Seine These ist zum Beispiel im Weihnachtsartikel der Zeit von Ulrich Beck, dem berühmten Soziologen, zusammengefasst unter der Überschrift »Gott ist gefährlich«. Was ist die Hauptthese? Die Hauptthese ist, ein monotheistischer Glaube, der Glaube an einen einzigen Gott, führt zur Gewalt. Wer an einen Gott glaubt, will alle anderen, die diesem Glauben nicht folgen, unterdrücken, unterjochen. Das ist eine sehr ernstzunehmende These, weil sie natürlich ein Grundproblem unseres Glaubens berührt. Unser Papst hat schon gesagt im Jahr 2004 in Frankreich zum Jubiläum Befreiung Europas, Invasion, ja, er hat gesagt, Gott oder die Gottheit kann zur Verabsolutierung der eigenen Macht, des eigenen Interesses werden. Ist ganz klar, jede Religion steht in der Gefahr, zur Ideologie zu werden, wenn sie die Freiheit aufgibt. Es gibt einen berühmten Spruch, der sagt, wenn du willst, dass ein guter Mensch etwas Böses tut, führe ihn zur Religion. Ja, wir wissen alle, wozu ja, selbst Mörder fähig sind, ja, dass es sogar Mütter gibt, die sagen, wenn mein Kind umkommt und eine Bombe gegen die Feinde, ja, sie wissen alle, worauf ich anspiele. Wir wissen das, wir müssen nicht die Kreuzzüge nehmen, ja. Wir können in der heutigen Zeit bleiben, wir wissen alle, welche Gefahr Religion sein kann, wenn sie als einzige Identitätsbegründung dient. Amartya Sen, der Nobelpreisträger, der gerade den Sokrates-Preis hier in Köln bekommen hat, Anfang des Jahres, 50.000 Euro, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, ein Inder, sagt, wir dürfen nicht in die Identitätsfalle laufen. Nämlich sagen, wir sind zuerst mal nur Christen oder nur Moslems, ja? Oder nur Buddhisten. Nein, wir sind ganz Verschiedenes. Wir sind monogam, wir sind Kleingärtner, wir sind Apotheker, wir singen im Kirchenchor, wir sind Imker, komme ich noch gleich drauf zurück, wir sind Hobbybastler, wir sind Sportler, wir sind Fernsehfans, wir halten zum FC. Und nur mal zum Beispiel, alles sind Teile unserer Identität. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein indischer Imker bin, dann korrespondiere ich doch mit dem Amerikanischen und dem Argentinischen über die Bienenkrankheit. Ist das Problem heute, was so ja bei uns angekommen ist, dass die Bienen kaputt gehen. Ja? Und irgendwann gibt es keine Apple mehr. Ja? So, also habe ich doch ein Interesse, über meine Religion hinaus mit anderen. Diese These hört sich ganz einfach an, ist aber außerordentlich interessant, weil sie das, was unseren christlichen Glauben zutiefst ja, fundamentiert, Vernunft und Freiheit nämlich, auf ein nachvollziehbares Beispiel. Der Papst sagt, gerade der christliche Glaube hat die Weltlichkeit des Staates erarbeitet, sehr mühevoll, weg von einer politischen Theokratie. Das heißt, das Christentum, und zwar jesuanisch betrachtet, vom Weg Jesu her, hat dafür gesorgt, dass es Säkularität gibt. Das dürfen wir nie vergessen. Dass man also die verschiedenen ja, Weltlichkeiten unterscheidet. Eine wirtschaftliche Seite des Menschen, ja? Eine ästhetische Seite des Menschen, eine religiöse Seite des Menschen, eine gemeinschaftsbildende Seite des Menschen. Der KB zum Beispiel oder bei Kolping war das immer schon bekannt. Adolf Kolping hat gesagt, tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz. Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz. Fast das, wozu die Gebote sein sollen, in einem ganz knappen Satz zusammen. Wir sollten diesen Vorwurf, der zurzeit erhoben wird, von sehr vielen, wie Sloterdijk zum Beispiel, dem Philosophen Martin Walser, formuliert ihn sehr spitz gegen uns Christen, Enzensberger, Jan Assmann, sollten wir nicht so schnell wegschieben. Denn wir müssen ja als Christen durch tätige Liebe das Gegenteil beweisen, um es mal kurz zusammenzufassen. Wir müssen klar machen, wir sind nicht da, wo religiöse Intoleranz, wo sich Universalismus und Monotheismus verbinden. Nein, dort sind wir nicht. Dieses gefährliche Amalgam von Hass und Gewalt wird von uns nicht unterstützt, sondern wir sind dort, wo die Kleinen zu Hause sind und nicht die Großen herrschen. Wir sind dort, wo die Not ist und nicht das goldene Kalb zur Anbetung ausgestellt wird. Wir sind dort, wo die Gebote im Alltag angewandt werden. Wir sagen nicht, du sollst nicht Ehe brechen, sondern wir sorgen für eine Kultur der Ehe. Wir fordern das nicht, sondern wir engagieren uns dafür. Wir bezahlen unsere Steuern und stehlen nicht und lügen nicht. Wir begehren nicht alles, was man haben kann, sondern wir wissen genau, Downshifting, small is beautiful, Entwicklung, das sind die Dinge, für die wir eintreten. Die Grundthese, die christliche Antwort gegen diesen Vorwurf, dass der Monotheismus zwar alle Menschen gleich macht, das ja, aber jeden zum Glauben an einen Gott zwingen will, mit Gewalt. Dagegen gibt es natürlich inzwischen auch Denker, die sich so zusammenfassen lassen. Der Gott der Christen macht sich nicht groß, sondern er macht sich klein. Der Gott der Christen kümmert sich um die Opfer, er entäußert sich. Wir merken, es wird darum gehen, ob es uns gelingt, diese Solidarität, die Verbundenheit mit den Menschen, die Beistand brauchen, umzusetzen. Wir wissen alle, heute zählt die Glaubwürdigkeit, sonst nichts in einer offenen Gesellschaft. Alles, was nur behauptet wird, ist eh schon kaputt. Das glaubt keiner, da muss man schon die Gedanken beschneiden. Umberto Eco zum Beispiel, selber Agnostiker, der Glaube wird ja geschenkt, da komme ich gleich zum Schluss drauf. Ja? Vattimo zum Beispiel, Gianni Vattimo oder René Girard, ein französischer Denker, alles drei Denker, die um den Glauben ringen und die eigentlich nicht in dem Sinne als Christen bezeichnet werden können, dass sie ganz ohne Zweifel, ja, ohne Suchen, ja, ohne Sicherheit Gottes Nähe spüren können. Aber so ist das eben. Neuerdings so ja Habermas, haben Sie alle mitbekommen, verfolgen diesen Gedanken, dass nämlich Gott sich entäußert, klein wird, am Kreuz das Opfer bringt, das wir uns nicht mehr abverlangen brauchen. Dass also Gott in die Rolle des Opfers geht, damit nicht der Mensch Opfer des Menschen wird. Wenn wir mal überlegen, die Karwoche steht ja vor uns, nach dem Karfreitag, der ja auch den meisten Christen sehr unangenehm ist, da ist die Kirche ja nicht so voll. Ja? Da ist die Kirche ja nicht so voll. Und Kasamstag ist schon ja nichts, Apokatastasis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was da passiert, da sagt kein Theologe mehr was zu. Das geht nämlich nicht, kein Papst, niemand. Wer will dann sagen, warum hat sich denn nicht die ganze Hölle verändert? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, da merkt, glaube ich, jeder für sich das Gesetz der Analogie, dass nämlich jede Aussage über Gott ihm unähnlicher ist als ähnlich. Egal, ob Sie der Papst sind oder ein Theologe oder IQ 350 haben oder normaler Mensch wie ich und du, ja, Sie können nichts mehr als darüber stammeln und Blödsinn reden. Das muss man stehen lassen, da ist keine Messe, da ist gar nichts. Da betet man natürlich Stundengebet, ja. Da ist man froh, wenn man drüber kommt. Da ist Zwischenraum. Keine Platte kann an der Wand kleben, bei euch ist ja alles geplättet und eine Toilette, alles, bis unter die Decke, ja. Keine Platte kann an der Wand kleben ohne Zwischenraum. Der Zwischenraum ist ganz wichtig. Zwischenraum zwischen Gott und uns, aber auch der Zwischenraum zwischen Karfreitag und Ostern, der Zwischenraum zwischen Kindern und Eltern, ganz wichtig. Das heißt, wir sind Wesen, die müssen eine Fuge, einen Zwischenraum lassen. Wir können nicht alles lösen, das ist ganz wichtig. Und ich denke, das ist auch der Geist, den die 10 Gebote atmen, weil sie sind Material, das Jesus verarbeitet, Material, das wir verarbeiten müssen. Jedenfalls zusammengefasst könnte man sagen, wie es in dem wunderbaren Tagesgebet heißt. Gott offenbart seine Macht vor allem im Erbarmen und Versöhnen. Das ist die Macht Gottes. Er offenbart seine Macht im Erbarmen und Versöhnen. In der geheimen Offenbarung heißt es, Gott wird bei ihnen sein, er wird alle Tränen von ihren Augen wischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Das ist unsere Vision vom Ende der Welt, bei Gott. Ich möchte noch gerne, damit Sie auch etwas von dem spüren, dass an dieser Monotheismus-These etwas ist, was uns bewegen sollte. Wir sollten das nicht so schnell wegtun, okay? Ja? Denn wenn wir das begreifen, was die Menschen von uns Christen auch wollen, also Monotheismus heißt ja allein, einer, einsam, Mono, ich weiß alles, ihr wisst nichts, the winner takes it all, alles für den Sieger. Denken Sie nur an dieses schreckliche Bild vor anderthalb oder zwei Jahren im Irak, dieser amerikanische Soldat, der auf seinem Helm geschrieben hatte, auf Arabisch, ich bin das Gesetz. Ich bin das Gesetz. Der, der die Waffen hat, der, der töten kann, okay? Der, der die Macht hat. Und dagegen ein ganz anderes Bild. Teilhabe, Mitbestimmung, Gemeinsamkeit, nicht einsam, sondern Geschenk, Dreifaltigkeit, Teilhabe an Gott, theologisch gesprochen, leben wir ja jetzt schon zwischen den göttlichen Personen, die gegenwärtig sind in unserem Leben, die wir auch innerlich spüren können, die auf uns und bei uns und mit uns leben. Wenn wir es dann sakramental betrachten wollen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, dann spüren wir, dass die Nöte und Sorgen der Menschen, dass unsere Existenz nicht nur Gottes Anliegen ist, das er verwaltet, sozusagen uns durch die nächste Drehtür zum Sachbearbeiter schickt, dass Jesus nicht nur als Bote auf die Welt kommt, er guckt mal rein, er guckt mal vorbei, er begutachtet das, nein, er kümmert sich. Heribert Prantl, der Innenressortchef der Süddeutschen Zeitung, hat im neuen Kursbuch zum Thema Entgrenzung einen interessanten Artikel geschrieben über die Privatisierungskatastrophe und er bringt folgendes Beispiel, geht also um Krankenhäuser und so weiter und so fort. Er sagt, meine Mutter ist gestorben im Krankenhaus, der Brüder gegründet von Aloysius oder so ähnlich, heißt ein bisschen anders, ich sage mal Aloysius. Und er ist dann als Jugendlicher immer in dem Krankenhaus an der Statue des heiligen Aloysius vorbei und hat sich später als Redakteur mal interessiert, wer war das eigentlich? Ja, war gute Pflege. Und sieh mal eine an, im 19. Jahrhundert gegründet, hat er folgende Regel aufgestellt für seine Krankenhäuser. Er hat gesagt, wenn ein Bischof ins Krankenhaus kommt, kümmert euch nicht drum. Da kommen so viele und kümmern sich, der ist bestens versorgt. Wenn ein Armer ins Krankenhaus kommt, kümmert euch bitte sehr drum, denn wahrscheinlich kommt keiner und kümmert sich. So einfach. Und er sagt, das ist das Problem heute, ob wir den Menschen den Eindruck vermitteln, es kümmert sich einer. Das ist die Frage des Gemeinwohls. Hannah Arendt hat es noch deutlicher auf den Punkt gebracht. Hier geht es um die Frage des Überflüssigseins. Sind nicht viele Menschen einfach überflüssig? Belügen wir sie nicht, wenn wir sagen, fordern statt fördern? Was kommt denn in Wirklichkeit? Können wir gleich drüber reden. Stehlen wir ihnen nicht ihre Zukunft, wenn wir genau wissen, zum Beispiel, wie viel Prozent der türkischen Mädchen in ganz Deutschland gehen ohne Abschluss von der Schule? 33%. Wie viel Prozent, ihr seid ja KB-Leute, der türkischen Leute, die arbeiten gehen, Vollzeit, haben noch einen rentenversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag. 2000 waren es 51, jetzt sind noch 34. Alles vom Weltbau, vom Arbeitsamtschef. Das heißt, wenn wir auf die Wirklichkeit schauen, wird so manches dieser Gebote plötzlich sehr, sehr interessant. Oder du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut. Ich gehe nicht auf Zum, Winkel und Co. ein. Das ist zu einfach, das ist zu klar. Zurück. Es geht also darum, dass wir unser Ethos inklusiv gestalten, nicht exklusiv. Dass wir wirklich verstehen, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, alle zu retten. Dass wir nicht die Leute bekehren wollen. Bekehren kann man sich nur selber. Ja? Dass wir also das, wovon wir überzeugt sind, vorleben. Ein kleiner Gedanke ganz zum Schluss. Hans Joas, Philosoph, der auch diesen Band rausgegeben hat, hat einen Gedanken gebracht, der auch ganz neu war. Er sagt, wir können die totalitäre Versuchung des Monotheismus, dass man also sagt, wir wissen alles, wir haben hier die Heilige Schrift, wir befolgen die wörtlich, dann haben wir 144.000 im Himmel, die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ja, was machen wir jetzt? Vielleicht noch ein kleiner Anbau, mehr geht nicht. Ja? Sondern dass wir es verstehen als Erzählung, als Geschichte. Sagt Hans Joas, das Entscheidende ist, dass wir die 10 Gebote als Gabe, als Geschenk verstehen. Es ist ein Geschenk an das Volk Israel und ein Geschenk des Volkes Israel an Gott. Ja gut, die halten sich nicht dran, aber immerhin. Ja? Und diese Gabe ist keine ökonomische Gabe, das wird nicht verkauft, sondern sie wird einfach gegeben. Gratuité ist eine Eigenschaft Gottes im Französischen. Es ist auch nicht zuerst eine moralische Gabe, sondern ist das Versprechen, du kannst dich drauf verlassen, ich bin an deiner Seite. Die ganze Offenbarung ist ein Geschenk an uns, unsere Schöpfung auch. Das tiefste und intensivste Geschenk, sagt Hans Joas, ist der Opfertod Jesu am Kreuz. Die Gesetzgebung für uns Christen ist also eine Bundesstiftung, ein Geschenk. Die Entwicklung müssen wir schon selber in die Hand nehmen und gestalten. Und dann sagt er, ein Geschenk ist immer antiautoritär. Der, der etwas schenkt, der braucht auch den, der es annimmt. Der Buddhist sagt sogar, der, der etwas schenken darf, der muss sich bedanken, denn er kann eine gute Tat tun. Ist ja auch gar kein schlechter Gedanke. Ja? Und die Oma, die uns immer den Teller voll machen wollte, ja? Die wusste ja nicht, wie sie uns da auf den Nerven gegangen sind. Und unsere Geduld war unser Geschenk an sie, okay? Da hat man sich noch runtergewürscht, das war eben so, ja? Nach dem Krieg. Und ja, waren wir froh sein, dass es nicht mehr so ist. In diesem Sinne fordert auch die Theonomie, dass es etwas ist, was Gott uns Menschen geschenkt hat. Nicht den Fundamentalismus, sondern die Autonomie. Wir können es annehmen oder ablehnen. Aber wenn wir es annehmen, ist es ein Aufruf zur Verantwortung. Ist ein Gedanke, der mir sehr gut gefällt, denn unser Papst hat ja folgenden Grundsatz, auch schon in seiner ersten Enzyklika. Er sagt, Glaube braucht zuerst mal Freiheit. Ohne Freiheit geht es nicht. Dann sagt er ganz klar, Glaube braucht Vernunft. Könnte man noch gleich in Ruhe, aber ich will mich so ein bisschen an die Zeit halten, drüber sprechen. Das heißt, ohne Vernunft bekommen wir auch die Begierden nicht im Griff. Aber Vernunft, der Logos, ist ganz wichtig, dass es ein verantworteter Glaube ist, ein bedachter Glaube ist. Ein Glaube ist, der nicht nur das Gefühl, sondern auch den Willen anspricht. Also Freiheit und Vernunft. Und schließlich drittens, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil es so, ja, eine Art Gewissenserforschung für uns ist. Glaube ist immer ein Geschenk. Ich kann ihn nicht machen. Ich kann auch den besten Religionsunterricht machen. Ob der Glaube rauskommt, weiß man nicht. Ein Glaube ist ein Geschenk. Das kann ich nehmen und ich kann den Glauben verlieren. Zum Beispiel die, die am untreuesten sind zurzeit, sind die älteren Menschen. Die kommen in die Kirche, sondern gestalten ihr Leben freifahren bis zu 9 Mal in Urlaub. Also wenn man es schon so soziologisch auflesen würde. Das Problem ist doch nicht die Glaubensvermittlung an die Jüngeren, sondern der Glaubensverlust der Älteren. Weil man gar nicht merkt, dass das dann das Leben durchtragen muss. Wir merken also, ein Geschenk muss man auch pflegen, muss man abstauben, muss man immer wieder neu sichtbar machen. Ich höre auf und die Frage, wenn Sie die noch interessiert, aber wo in der Bibel Lügen vorgeschrieben ist oder vorgemacht wird, kommen wir gleich noch, habe ich noch ein paar schöne Geschichten aus der Bibel, wo man einfach lügt. Und es steht doch in 10 Geboten, du sollst nicht lügen. Aber manchmal muss man so ja lügen. Jetzt machen wir zuerst mal eine kleine Pause.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Meurer, für Ihr Referat, das ja viele Facetten enthielt. Ich denke, der Vortrag als Impuls gibt so viele Denkanstöße, dass wir, denke ich, keine Probleme haben, jetzt auch die Zeit gut zu füllen. Wer etwas sagen oder fragen möchte, Sie waren der Erste, bitteschön.
Ich frage mich, warum hören wir so wenig von dem, was Sie jetzt gesagt haben, in der Verkündigung unserer Kirche?
Nehmen wir mal Ihre Idee, ich tue es jetzt positiv wenden, okay? Das ist auch meine Aufgabe. Nehmen wir mal die Idee, was können wir aus der Bibel lernen? Lügen. Ich habe Ihnen ja dieses schreckliche Bild mitgebracht. Unsere Sekretärin sagte, das ist ja furchtbar, die hat wahrscheinlich Angst vor Schlangen. Ja? Manchmal muss man lügen. Das heißt, wenn wir auf die biblischen Geschichten schauen, müssen wir uns in die verschiedenen Personen hineinbegeben. Wir müssen das schon selber machen. Das kann durch die Predigt nur angeregt werden. Ich sage nachher auch noch was in Ihre Richtung. Ja? Nehmen wir zum Beispiel, wann man lügen muss. Da ist Rahab eine Dirne. Das Volk Israel ist noch nicht im gelobten Land angekommen, zieht also 40 Jahre durch die Wüste. Mose darf ja auch nicht mit hinein ins gelobte Land, genauso wie Saul den vollendeten Tempel nicht betreten darf. Das heißt, irgendwann scheitern die Menschen alle, wollen an das Gut, an die Frau des anderen, vergehen sich gegen die 10 Gebote, okay. Und was macht jetzt diese Dirne, als plötzlich zwei Kundschafter des Josua bei ihr auftauchen und werden verfolgt von den Soldaten des Königs von Jericho? Der will denen also an den Kragen. Sie versteckt die und was macht sie, als die potenziellen Mörder, Töter kommen? Natürlich, was man machen muss. Wenn sie den armen Kerl, der geflüchtet ist, im Wohnzimmerschrank versteckt haben, müssen sie ganz cool, würde man heute sagen, nee, dahinter läuft er oder ist gerade mit der Straßenbahn weg oder ich habe ihm eine Fahrkarte gegeben. Genauso, das macht auch die Dirne Rahab. Ist also eine Actio cum duplice effecto, wenn man systematisch fassen will, ja? Scholastisch fassen will. Jede Handlung hat eine Doppelwirkung, das können wir dabei lösen. Es gibt fast keine Handlung, die ganz gut oder ganz schlecht ist. Man hat also keinen weißen Hut oder einen schwarzen Hut auf, wie im Cowboy-Film, sondern einen grauen Hut. Hellgrau oder dunkelgrau. Und wenn man 55-45% sicher ist, dass das richtig war, da ist es schon verdammt gut. Nehmen wir ein anderes Beispiel. David verstellt sich auf der Flucht vor Saul. Der Saul will also auch dem David ankrachen. Was macht er? Ich nehme also jetzt die traditionellen Geschichten, die typischen Geschichten, typologischen Geschichten aus der Bibel. Er stellt sich wahnsinnig, so ähnlich wie in dem Film Soweit die Füße tragen. War der eigentlich stumm oder taubstumm? War mein erster Film, den ich jemals im Leben gesehen habe, bei Nachbarn. Ja? Der hat sich ja stumm gestellt oder auch taubstumm. Ne, ich meine nur stumm, ne? Ja, auf jeden Fall hat er sich verstellt, bitte? Stumm, ne? Genau, da gab es auch Probleme manchmal und so weiter. Ich kann mich erinnern, genau das Gleiche hat der David auch gemacht. Er hat sich blöd gestellt. Der ließ Speichel in seinen Bart fließen. Ja? Hat den praktisch vorgespielt, als hätte einen an der Waffe. Also hat man gesagt, das kann doch gar nicht der David sein, das muss ein anderer sein. Der ist ja nicht ganz dabei. Oder, finde ich das Allerschönste, die Judith. War eine wunderschöne Frau. Die kam, wenn die jetzt in den Saal kämen, würde ich aufhören zu sprechen, wäre da all durcheinander. Die einen aus Neid und die anderen aus Eifersucht, okay? Ja? Oder umgekehrt. Sie wissen, was ich meine, okay? So, was macht die? Sie schlägt im Endeffekt mit zwei Schlägen dem Assyrerkönig Holofernes den Kopf ab. Aber sie kann das nur, weil sie sich verstellt. 3 Tage lang gibt sie sich ganz enthaltsam, isst nur ihre koscheren Speisen, lässt sich aber schließlich, der will also an die ran auf Deutsch gesagt, ja, zu einem Fest verführen. Macht den so betrunken, ja, dass er umfällt und dann rüber ab. Da ist die Geschichte von Judith. So rettet, dann wird das Haupt aufgehängt, ja. Am Haken, dass die Assyrer ganz durcheinander kommen, so rettet sie das Volk Israel, dass sie praktisch ihre Schönheit dazu benutzt, den Kirre zu machen. Der läuft in die Falle und ganz cool rettet sie durch diese Lüge, diese Hinterlist, diese Verstellung, man könnte sagen, eine Lebenslüge. Sie sind alle ganz durcheinander, ihr Volk. Das heißt, wir haben Beispiele in der Bibel, kann man nachher systematisieren, dass es also im Ablauf des menschlichen Lebens auch dazu kommt, dass man lügen muss oder nicht oder doch. Ja? Zum Beispiel heute, wer darf, ist doch streng verboten, man darf doch keine Betriebsgeheimnisse ausplaudern. Du kannst doch niemals hingehen, wenn du bei Coca-Cola beschäftigt bist und kannst sagen, wer Coca-Cola trinkt, der ist doch blöd. Ja? Der macht sich selbst kaputt, außer vielleicht, er hat Diabetes. Ich glaube, da ist ganz gut für den Zucker hochzujagen. Ja? Aber ansonsten, selbst bis in Kleinigkeiten hinein, wissen wir doch heute, dass manchmal die Treueverpflichtung gegen die Wahrheit steht. Dass manchmal die Nothilfe gegen die Wahrheit steht. Nur mal um ein paar Beispiele aufzugreifen. Insgesamt zu Ihrer Fragestellung geht es nicht, ohne dass man sich mit den Fragestellungen, die heute auf relativ hohem Niveau diskutiert werden, auseinandersetzt. Das müssen wir Christen bringen. Und einer der Hauptvorwürfe, zum Beispiel von dem Professor Graf, zum Beispiel vom Bischof Warnke, sage ich jetzt nicht über uns, an die Theologen ist, dass sie sich nicht in die öffentlichen Dialoge ausreichend reingeben. Dass sie also nicht dann mit ihrer Qualität, mit ihren Kenntnissen, die sie haben, auch auf den Markt gehen und Stellung beziehen. Ich kann das gut verstehen. Ist ja lieber, wenn man das nicht macht. Aber wir können nicht mehr ruhig in unseren Pfarreien, also nichts jeden Bazar, ja, nichts jeden Pfarrfest, nichts jeden Maiandacht, haben wir gerade heute gemacht, wir machen 9 Maiandachten, wunderbar. Ich bin sehr für alles Traditionelle, für alles wunderbar, für jede Prozession am Samstag, immer wieder. Ne? Hoffentlich rennt nicht. Ja? Ja, das ist ja furchtbar. Muss man trotzdem gehen, aus Verpflichtung. Ja? Oder man muss sich eine Erkältung holen, dann braucht man nicht. Ja? So, ja. Also das geht nicht ohne. Und zum Beispiel diese Antwort zur Zeit, ob es jetzt Dawkins ist oder ob es Aßmann ist, den ich viel fundamentaler halte. Dawkins geht ja praktisch mit dem Glauben um, auf einem Niveau von vielleicht vor 100 Jahren, wenn es überhaupt gibt, sehr vorurteilsvoll. Der nimmt jetzt dieses geschichtliche Element, was wir doch inzwischen verstehen. Keiner von uns, ja, würde doch sagen, die Bibel ist aus einem Guss. Nein, ist von vielen geschrieben. Ist eine Erzählung, kommen ganz, ganz viele auch widersprüchliche Aspekte drin vor. Selbst die 10 Gebote, selbst die Geschichten Jesu von verschiedenen erzählt, ist praktisch, als ob es wie heutzutage, wie viel gibt es, wie viele Programme, ich habe Kabelfernsehen abbestellt. Ja? Ja, bei mir hat jeder Film 100 Euro gekostet, ich habe vielleicht 2 im Jahr geguckt. Ja? Also ist das der Unfug, ja? Das zu bestellen und zu haben. Aber so ähnlich muss man sich das mit der Bibel vorstellen. Mindestens so viele Autorinnen und Autoren haben an der Bibel mitgeschrieben und gearbeitet, wie es heute Fernsehsender gibt. Und wenn jetzt ein Marsmenschen käme und dem würde man das alles vorführen, ich glaube, der wäre ganz durcheinander.
Ja, ich möchte noch mal selbst ganz kurz vielleicht noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Mir kam jetzt am Schluss der Gedanke, haben wir nicht auch in der Kirche zu viel Mainstream, zu viele, die sich irgendwie anpassen, die mitschwimmen und deshalb das Problem, dass man auch in den Medien nur wenige noch sieht, die eben Stellung beziehen, auch kirchliche Vertreter. Es sind häufig dann, jetzt vor kurzem war ein Franziskaner da, nicht, der das gut rüberbracht, dann vielleicht noch ein Bischof. Aber sonst, im Grunde lehnt man es eher ab, auch in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen, weil man sich fürchtet, irgendwie sonst untergebuttert zu werden oder im Grunde vielleicht, dass es der eigenen Karriere schaden könnte. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem, dass wir uns immer noch zu sehr auf Vergangenem, auf früheren Lorbeeren ausruhen, die bisher immer noch ganz gut getragen haben, aber im Grunde immer brüchiger werden. Nicht? Die Säkularität ist gut und wichtig, aber führt sie nicht auch dazu, dass man an Profil verliert und dass man im Grunde das Wesentliche, auch das Anstößige, das Salzsein in der Gesellschaft, was das Christentum ja auch immer war, dass man das im Grunde verliert. Würden Sie da vielleicht noch was zu sagen können? Oder Sie haben sehr gut jetzt biblische Ausführungen gebracht, aber willst auf die heutige Zeit, was würden Sie Christen raten?
Also erstmal würde ich raten, immer nur positiv zu denken. Zum Beispiel nach dem Ulrich Beck in der Zeit kam die Tine Stein vom Wissenschaftszentrum und hat als Nicht-Theologin, sondern als Wissenschaftlerin ganz klar gemacht, dass dies ein aus ihrer Sicht falscher Angang ist. Sie sagt also ganz klar, Jesus am Kreuz, niedriger kann sich Gott nicht entäußern. Sie sagt, der Glaube an sich basiert auf der Freiheit. Sie sagt, das Paradoxe, also das Gegensätzliche, das man nicht auflösen kann, ist dem Glauben inhärent, gehört dazu. Sie sagt auch, ohne die freie Herzensentscheidung des Einzelnen ist Gnade, ist also das Gnadengeschenk nicht möglich. Ich muss es annehmen. Ich könnte einfach sagen, zum Beispiel wir sind es, die Sachen weichspülen. Am Schluss der Heiligen Messe übersetzen wir im Deutschen, geht hin in Frieden. Ja, lateinisch heißt ite missa es, raus, gesamt. Ja, so ähnlich wie Therese von Avila sagt, Deus solus basta. Deus solus basta, hört sich da anders an, als Gott allein genügt, oder? Deus solus basta. Ite missa est. Nicht ihr seid gesendet, auch nicht geht hin in Frieden. Missa est. Missa. Es ist gesandt. Noch nicht mal wir ist gesandt. Wir sind gesandt, okay? Ite missa es heißt ganz klar so, jetzt seid ihr auferbaut, jetzt geht aber ran. Seid ordentliche Väter, sauft euch nicht tot, macht was mit der Familie, seht zu, ja, dass was passiert, ja, entspannt euch, auch ist Sonntag, ja. Okay, also dieses, das wäre auch, ich bin immer am Beispiel, vielleicht ist das hilfreich. Im Mittelalter, sagt Jacques Le Goff, der Mittelalter-Mentalitätsforscher, haben die Menschen sich vieles im Glauben erfunden, weil sie selber mitmachen wollten. Also zum Beispiel die 7 Gaben des Heiligen Geistes haben die erfunden, entwickelt, nicht irgendwie von oben nach unten, weil sie auch Rat, Stärke, Zuversicht, Macht haben wollten. Den Gnadenstuhl, Vater, Sohn, Heiliger Geist mit der Mutter Gottes haben sie erfunden, weil sie Gott in die Nähe rücken wollten. Die Pietà, die tote Mutter mit dem toten Kind, haben sie gestaltet, weil sie wollten auch Trost. Das Fegefeuer haben sie erfunden, weil sie als Individuum auch nach dem Tod bestehen wollten. Jacques Le Goff also, lebt so ja noch mit 90 oder was, hat eine Monographie geschrieben, gibt es auf Deutsch nicht, auch nicht im Internet, aber auf Französisch noch, also ist ausverkauft, die Geburt des Individuums aus dem Fegefeuer. Die Geburt des Individuums aus dem Fegefeuer. Ist doch hochspannend. Wir empfinden bei Fegefeuer meistens genau den entgegengesetzten Quatsch. Wir denken an Hieronymus Bosch. Wir denken, wir hängen als Gyros irgendwie überm Feuer. Ja? Wir werden gequält und gezippt. Aber völlig falsch übersetzt. Fegefeuer heißt überhaupt nicht Fegefeuer. Im Kanon 1030, Kirchenrecht, steht: Wer im Purgatorium ist, ist des ewigen Heiles teilhaftig. Also bei der Auferstehung der Toten ist er auf jeden Fall dabei. Ist doch herrlich. So, was heißt jetzt Purgatorium? Purgieren. Reinigen. Also ist das Fegefeuer, das Purgatorium, das Badezimmer des Himmels. Fegefeuer ist eine typisch deutsche Übersetzung. Ja? Wir wollen direkt was Hartes, was Brennendes, was wirklich quält. Also das Purgatorium ist der Ort, wo man ist, wenn man mit Sicherheit in den Himmel kommt, aber man muss noch so ein bisschen schrubben, ja, vielleicht ja, sich noch mal besinnen. Der Kölsche würde sagen, wir wollen doch ja nicht so schnell in den Himmel. Ja, das könnte noch früh genug. Wir müssen auf die andere Wade. Merken Sie was? Dass man also Verbindung hat, dass man für die Verstorbenen eintreten kann, ist was Wunderbares. So, man darf es einfach nicht übertreiben, wenn man es übertreibt. Muss es zur Reformation kommen, wenn man die anderen eintreten lässt, wenn man den Ablass erfindet, wenn man sagt, nein, ich bin reich, 50 Euro Bete, ne? 50 Euro der Rosenkranz, 50 Euro, ja, da sagt doch jeder nach einer gewissen Zeit, ist aber Schluss. Das heißt, alles, was man überspannt und überdreht, muss dagegen, denn Teresa von Avila, eine meiner Lieblingsheiligen, die sagt, ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau. Ob wir unseren Nächsten lieben, merkt man jeden Tag. Hier, die ersten 3 Gebote wissen wir nie in unserem Leben ganz genau. Ja? Also keine anderen Götter neben mir haben. schon diese goldene Kalb, ja, den Namen Gottes nicht verunehren, was das überhaupt genau heißt, ja. Also ich fluche nicht. So, ja. Aber da muss man schon tief einsteigen, ob wir unseren Nächsten lieben, merkt man jeden Tag, warum ist die in Kloster gegangen? Die Mutter starb beim 11. Kind. Die war leid, die ist in Kloster gegangen, um als Frau autonom leben zu können. Weil die fand das schrecklich, dumm zu bleiben, sich nicht zu entwickeln. Ja? Die Chance für sie, ein wirklich reiches, tiefes Leben zu führen, war nur im Kloster. Hat natürlich wie immer Probleme gekriegt, sondergleichen, keine Frage. Aber wenn wir mal genau hinschauen, wo waren solche Schübe, Individualisierungsschübe, wo sich unsere Art zum Beispiel uns selber wahrgenommen, wahrzunehmen, entwickelt hat, das ist spannend. Und das sind immer Fragen, wie sich da der christliche Glaube entwickelt hat, was da vorangekommen ist, ja, wie der Papst so schön sagt, ja. Natürlich ist die Säkularisierung, die Verweltlichung der Welt eine Leistung des christlichen Glaubens, aber das haben wir Christen, haben die Christen sich abgerungen. Das funktioniert nicht so einfach. So, zurzeit wissen wir alle, geht es um die Gerechtigkeitsfrage. So, gar keine Frage. So, ist doch unser Job. Dass wir zumindest, nehmen wir an, jetzt würden junger Wissenschaftler die christliche Soziallehre darlegen, müssen wir hingehen. Fast immer scheitert es nur an der Faulheit oder am Wetter. Ja? Oder das, was von anderen verlangen, zum Beispiel. Ja? Also da würde ich doch die Art und Weise Jesu, wie er die Gebote zusammenfasst, ja? Die würde ich doch dann dreimal unterstreichen. Ich war arm, ich war krank, ich war allein, ich habe Hartz IV gekriegt. Ich wusste nicht, wie ich die Kommunion finanziere. Ja? Mein Kind hat keine Schulbücher. Da hinzuschauen. Und was machen wir dann? Es gibt ja Kinder zum Beispiel, die gehen zu Fuß zur Schule, um das Geld zu sparen. Für Bücher, für Schulsachen. Meine persönliche Meinung, die faulen Äpfel zu bestrafen, also das Böse zu bestrafen, bringt relativ wenig. Man muss das Gute belohnen, denn noch nie hat ein guter Apfel einen Faulen wieder gesund gemacht. Also muss ein bisschen Abstand dazwischen, ja, wie eben, Zwischenraum, okay? Das heißt, wenn man das Gute belohnt, zum Beispiel den Preis dafür aussetzt, wo Leute jetzt Ideen entwickeln, ja, beständig für Arbeit zu sorgen. Meine persönliche Meinung ist übrigens, es muss unbedingt ein dritter Arbeitsmarkt her, sonst kriegen wir die Probleme in den Griff, ist meine Meinung schon länger. Also die Sicherheit, die Hartz IV bringt, fördern durch fordern, ja, die muss real sein, die Sache war ja, du hast innerhalb von einer Woche eine Beschäftigung, die Hartz IV Leute heulen alle, wenn sie weg müssen, kommen wieder ehrenamtlich, machen weiter, das liegt doch an unserer Fantasie. Ja? Und das liegt zum Beispiel, mal ganz konkret, sie wollen ja was Konkretes hören, wenn du denen kein Essen gibst, unsere Hartz IV Leute kriegen alle morgens Frühstück, also sie wollen lieber als Mittagessen, so aussehen, Frühstücke mit Obst, was weiß ich, Tomaten, kriegen sie, so, die kriegen auch ein bisschen Taschengeld natürlich, die können an allem sonst, ja, an den Sachen teilnehmen, die müssen im Viertel arbeiten. Das liegt und steht und fällt aber doch mit den ehrenamtlichen Kräften, die das betreiben. Die also sagen, okay, wir machen das jeden Morgen. Kann man sich ja ein bisschen verteilen. Über kurz oder lang haben die auch Spaß. Nur mal eine ganz praktische Auswirkung, ja, von ein bisschen mehr Gerechtigkeit deutlich zu machen. Das geht nur, wenn eine Gruppe das trägt. Denn wir meinen fast immer, man könnte es ans Geld delegieren. Die Politik muss so arbeiten, muss sagen, wir schaffen Stellen und die sollen das dann für uns machen. Ja? Geht doch nicht, wie soll es denn gehen? Man kann nicht die Verantwortung delegieren. Wird doch der Kirche immer gesagt, delegieren, ja, die Pasteure können doch da alles delegieren, das geht aber nicht. Sondern du musst die Leute gewinnen, denn die schenken ja der Gemeinde ihr Engagement. Ja, das heißt, es ist immer ein Geschenk in Freiheit vom Anderen. Und davon würde ich mir wünschen, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so kompliziert dargestellt. Ja? Aber darum, da muss man, das ist das, was auch dann die Autonomie befördert, wo man nicht den Eindruck hat, da will einer Macht über mich gewinnen. Das Wichtigste ist zum Beispiel, Macht zu verteilen. Man muss sich von Geld so schnell wie möglich lösen, das müssen alle haben. Nebenbei, die darf man eigentlich ja nicht sagen, Manche italienische Pfarrer raten ihren Landsleuten, aus der Kirche auszutreten. Wäre ja billiger, interessiert doch schon in Italien keiner mehr, ob Kirchensteuer ist oder nicht. Ja? Oder zum Beispiel, ich habe jetzt eine junge Frau, die wird in einem kirchlichen Krankenhaus, kann ich ja ruhig erzählen, Sie wissen ja nicht, wer es ist, geht aber gut aus, im kirchlichen Krankenhaus Putzfrau. So, jetzt muss sie katholisch sein. Jetzt ist sie aber katholisch, war aber unter schlechtem Einfluss ausgetreten. Ja, der Mann hat gesagt, du trittst aus, kommt aus Russland. Hat auch brav Kirchensteuer bezahlt, ja? Ausgetreten. Jetzt tritt sie wieder ein, ist ja auch ja kein Problem. Jetzt stellt sie aber raus, die Eltern haben die getauft in Russland, wo es verboten war. 1965, jetzt gibt es aber überhaupt kein Zeugen mehr. Ja? So, normalerweise kann man jetzt so ein Ding draus machen. Die will die Stelle aber bald haben. Es ist doch nur unser Fleiß, meiner, die Sekretärin, alle darf man jetzt sagen, und die Stabsstelle, sehr nett, und da musst du mit Stuttgart telefonieren, musst du mit München telefonieren. Da, ja, natürlich ist alles bei uns, der Bischof Warnt gesagt, was der Feudalismus im Mittelalter für die Menschen. Ja, der Feudalismus, ja, das blaues Blut war in Ordnung und wir hätten alle unten in der Küche, wir würden schon ja nicht mehr leben, ja, sondern wir hätten immer nur die Gänse klein gemacht, ja, nach oben transportiert, hätten uns von den Resten ernährt, wäre ziemlich feucht gewesen, hätten wir all Rheuma oder sowas, ja. Was der Feudalismus im Mittelalter sind heute Besitzgier und Bürokratie. Ja, das heißt, wir wollen alles absichern. Und das können die kleinen Leute nicht zurück. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat aber alles geklappt. Wahrscheinlich ist die dadurch so ja dem Herrgott näher gerückt, nehme ich mal an. Die mussten natürlich auch ein paar Mal in die Kirche kommen und alles und auch was Religiöses. Nein, aber im Kern geht es doch nur drum, ja, im Kern geht es doch nur drum, ist das eigentlich, man kann doch nicht, wenn jemand putzen will, dass er in Anstand sein Brot verdient. Da können wir doch da nicht eine Götterdämmerung draus machen, ja. Sondern, ja, oder müssen doch sehen, dass das auch vorankommt.